jenseits dieser Felsenberge irrte ich in Moos und Gras und Sträuchern, und es führte mich ein Pfad zur Öffnung einer Kluft. Ich beschloss, sie näher zu beschauen, stieg hinein, sah über mir voll Grauen Felsen schweben statt der blauen Luft.
Man hat hier eine tolle Kulisse durch die Felsen, durch die Wegeführung, durch die Plätze, die immer zwischendrin mal wieder auftauchen, durch die Inschriften und die ganzen Geschichten, die einfach auch hier drin stecken.
Musste mich durch enge Orte schmiegen, tief gebückt durch raue Steine kriechen. Und schon wollte ich wieder rückwärts gehen. Plötzlich sah wieder mein Erwarten, überraschet hier in diesem Garten, Büsch- und Rasenbänke um mich stehen.
Der Weg ist ja auch immer wieder verschlungen. Und auch wenn man mit Familie, mit Kindern dabei ist, da ist natürlich die Freude an den Felsen und die Entdeckungen, die man dabei hat. Man trifft immer wieder auf eine neue Perspektive. Das Besondere sind halt hier schon diese Wurzelwege. Also man sollte wirklich trittsicher sein, wenn man in die Luisenburg geht. Es ist ein Landschaftsgarten der besonderen Art. Und nicht für jedermann letztendlich dann geeignet, also nicht barrierefrei. Und man sollte sich bücken können, Treppen steigen. Da muss man einfach auch überlegen, sind die Knie noch fit? Kann ich mir das zutrauen?
Mit Labyrinthführerin Christine Roth kommt das Zutrauen von ganz alleine. Denn sie kennt sich hier sehr gut aus und bietet Orientierung in dem wildromantischen und begehbaren Gesteinschaos, das sich einem hier bietet. Nach einem kleinen Aufstieg kommt man zu Anfang des markierten Rundwanderwegs zum sogenannten Alten Theaterplatz mitten im Wald. Leicht ansteigend, schattenspendende Bäume und Felsformationen ringsherum. Hier wurde 1794 die Tradition des Freilufttheaters auf der Luisenburg begründet. Dieser Platz bietet durch seine Hanglage eine fabelhafte Akustik, umrahmt von wildromantischer Szenerie.
Naja, das Besondere sind hier in der Luisenburg die großen Wollsäcke. Das heißt, die Felsen schauen aus wie große, vollgestopfte Säcke mit Wolle. Das ist eine große Verwitterungsform des Granites. Es gibt noch eine zweite, das ist die Matratzenverwitterung. Und die Felsen wurden ja dann erst so in der Eiszeit freigestellt.
Granit, ein magmatisches Gestein aus den Mineralien Feldspat, Quarz und Glimmer. Diese Brocken der Luisenburg sind die übrig gebliebenen Reste eines ehemals riesigen Gebirges, das sich vor 370 Millionen Jahren durch den Zusammenstoß der beiden Großkontinente Ureuropa und Urasien aufgeschoben hat. Der natürliche Abtragungsprozess der Erdschichten hat sie dann auf die heutige Größe schrumpfen lassen. Und nachvollziehbarerweise dachte man lange Zeit, Riesen, Zauberer und Hexen hätten diese Landschaft hier geschaffen.
Du ganzer Hain mit deiner Wunderfülle, du Prachtwerk der erhabenen Natur, idyllisch wilder Schönheit Zauberhülle, grauenvoll vergangener Zeiten Riesenspur.
So, wie gefällt's Ihnen bisher?
Super, also ich fahre normalerweise in die Alpen, in die Berge rum, aber so ein Felsenlabyrinth habe ich noch nirgends gesehen.
Ich habe mir gerade gedacht, so müssen sich die Ameisen fühlen im Garten zwischen den Ziersteinen, wenn sie da rumkrabbeln.
Eine Perspektive, die auch Johann Wolfgang von Goethe faszinierte. Neben seiner schriftstellerischen Arbeit ging er ebenfalls seiner Leidenschaft für Geologie nach. Mit Forscherkollegen, unter anderem mit Wilhelm von Humboldt, tauschte er sich aus über die Beschaffenheit und die Entstehung der Welt. Zu Forschungszwecken erkundete er die Luisenburg gleich zweimal.
Für Goethe war ja Granit immer noch das Urgestein, das älteste Gestein. Und er hat aber hier sehr gut beobachtet, dass eben hier keine Vulkanausbrüche eine Rolle spielten, keine Erdbeben und sonstigen Naturkatastrophen, sondern einfach die ganz langsamen Verwitterungsprozesse, die dann diese Granite so formten und freilegten.
Die ungeheure Größe der ohne Spur von Ordnung und Richtung übereinander gestürzten Granitmassen gibt einen Anblick, dessengleichen mir auf allen Wanderungen niemals wieder vorgekommen. Und es ist niemandem zu verargen, der, um sich diese Erstaunen, Schrecken und Grauen erregenden chaotischen Zuständen zu erklären, Fluten und Wolkenbrüche, Sturm und Erdbeben, Vulkane und was sonst nur die Natur gewaltsam aufregen mag, hier zu Hilfe ruft.
Goethe war übrigens der Erste, der das Wort Labyrinth verwendete. Obgleich einige sich verwundert umschauen werden, denn ein klassisches Labyrinth sucht man hier vergeblich. Das Gelände gleicht eher einem verwunschenen Irrgarten. Früher wurde die Luisenburg Luxburg oder auch Losburg genannt. Der Eingang zum Landschaftsgarten findet sich gleich neben der berühmten Freiluftbühne, auf der die jährlichen Festspiele stattfinden. Ein Ort mit erstaunlicher Kulturgeschichte, die vor 250 Jahren so richtig Fahrt aufnimmt, als einige engagierte Wunsiedlerbürger sich mit Kurgästen aus dem benachbarten Alexandersbad zusammentun.
Naja, überhaupt erstmal die Idee zu haben, hier einen Landschaftsgarten zu gestalten. Das war einfach die Idee des schon sehr frühzeitig aufgeklärten Bürgertums von Wunsiedel. Und zusammen mit diesen Kurgästen sind dann halt Ideen entwickelt worden, wie man diese Landschaft entdeckt, die so ein bisschen verrufen war in der damaligen Zeit tatsächlich, weil eben hier sehr viele Sumpflöcher sich befanden und man vermutete dann auch irgendwelche Geister, Geistwesen, die sich hier umhertrieben.
Auf ins Abenteuer. Eine aufwendige Erschließung in mehreren Etappen beginnt, die sich über 30 Jahre von 1790 bis 1820 erstrecken sollte. Angeführt von Dr. Johann Georg Schmidt aus Wunsiedel. Ein Unterfangen mit Widrigkeiten. Riesige, schiefe Granitwacken lehnen sich aneinander und versperren den Aufstieg. Gräben und Sümpfe behindern beim Gehen. Zugewachsene Grotten müssen erst entdeckt und freigelegt werden. Material und Werkzeuge müssen her. Doch zur Anlage kann man zu Beginn weder fahren noch gefahrlos reiten. Zuerst müssen also Zuwege geschaffen werden. Nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv. Die Erschließung im steilen Gelände geht nur mühsam voran. Die Feuchtigkeit macht den Arbeitern zu schaffen. Und immer wieder beißen sie im wahrsten Sinne auf Granit.
Naja, die haben versucht, das Wasser irgendwo anders hinzuleiten, damit es schön trocken wurde. Dann hat man die Löcher, die Sumpflöcher aufgefüllt mit anderem Erdmaterial. Man hat Steine teilweise ein bisschen zerschlagen oder zumindest abgenommen von den großen Blöcken, damit man einfach auch Baumaterial zur Verfügung hatte. Man hat eben versucht, Wege zu gestalten, damit dann die Besucher da auch ganz gut durchlaufen können.
Sogar kleine Wasserspiele entstehen. Eine Badestelle mit Dusche und Wasserfälle, die sich über natürliche Grotten stürzen. Regelmäßig finden von nun an kleine Treffen und Feierlichkeiten auf den hergerichteten Waldplätzen statt, auf denen man zusätzliche Vogelbeeren, Linden und Birken anpflanzt. Erste kleinere Hütten und strohgedeckte Steinhäuser werden errichtet. Ruhebänke und in den Fels gehauene Treppenstufen. Das Vorhaben geht kontinuierlich voran und spricht sich rum. In Wunsiedel entsteht etwas Einmaliges, ein ursprünglicher Landschaftsgarten, begehbar gemacht und angelegt aus rein bürgerlicher Initiative und alles allein durch private Sponsoren finanziert. Keine höfische Eremitage, keine Anlage, die von Markgrafen oder anderen Adeligen in Auftrag gegeben wurde, das gab es in der Art noch nie zuvor. Aus nah und fern treffen interessierte Reisende ein. Und über eine Besucherin freut man sich besonders. 1805 kommt die in der Bevölkerung beliebte Königin Luise von Preußen zu Besuch, samt Ehemann Friedrich Wilhelm und Hofstaat. Man legt sich ins Zeug, legt sogar Teppiche aus Moos aus. Ob es ihr hier gefallen wird? Sie schreibt an ihre Kinder.
Die Luxburg, die uns gerade gegenüber liegt, haben wir schon dreimal bestiegen. So etwas kann man sich gar nicht denken, wenn man es nicht gesehen hat. Unglaubliche Felsklumpen sind übereinander gestürzt. Durch diese kann man kriechen und kommt dann wieder auf schöne Plätze, die man nach solcher dunklen Promenade gar nicht mehr vermuten kann. Die Aussicht von oben, wenn man den ganzen Berg erklettert hat, ist außerordentlich schön und schauerlich.
Die begeisterte Königin findet sogar einen Lieblingsplatz mit Ausblick, den heutigen Luisensitz. Verschnörkelte Inschriften der, Zitat, wonnetrunkenen Wunsiedler Bürger werden in den Stein geschlagen. Ihr zu Ehren wird der ganze Berg umbenannt. Aus zuvor Luxburg wird nun Luisenburg. Und dann passiert etwas, mit dem niemand so ganz gerechnet hat. Das wilde, schauerlich schöne Felsenmeer bekommt eine kulturgeschichtliche, gesellschaftliche Dimension.
Und wenn wir dann jetzt weitergehen, dann haben Sie ja schon bemerkt, das ist ein bisschen niedrig. Die Größeren dürfen sich da schon bücken. Irgendwann müssen sich alle bücken. Aber auch das war ein Anlass für die Adligen der damaligen Zeit, hierher zu kommen, das mal auszuprobieren, weil ein Adliger hat sich nie verbeugt. Ein Adliger ist immer aufrecht gegangen. Die waren ja auch noch die Damen in langer Kleidung unterwegs, langen Röcken, eng geschnürt mit dem Korsett. Und jetzt hatte man die Möglichkeit, einfach mal sich vor der Natur zu verneigen. Und dann haben die das hier so gemacht. Die haben erst mal die Männer vorgeschickt. Die mussten gucken, ob der Weg schön frei ist. Und dann sind die Damen mit hochgenommenen Röcken hinterhergetippelt. Und wenn alles gut ging, wurden sie freudestrahlend mit offenen Armen und einem Küsschen in Empfang genommen.
Sich verneigen vor der Schönheit der Natur. Ja, hier auf der Luisenburg sind alle gleich. Aufklärung der natürlichen Art. Eine Zeit, in der sich der Blick auf die Natur wandelt. Hat man sie vorher noch als bedrohlich wahrgenommen, wird man nun langsam gewahr, dass dies auch ein Ort der Bewunderung und Erholung sein kann.
Zweifler, der du über deinen Schöpfer und seine Allmacht klügelst, schaue um dich, denke nach und verstumme.
Ich kenne ein Buch, geschrieben und leserlich für jede Kreatur, ein Buch, das einzig unverfälscht geblieben, das große Buch der heiligen Natur.
Die Natur ist groß, die Liebe göttlich, die Sehnsucht unendlich, der Traum reich, nur des Menschen Herz ist arm. Und doch glücklich, wer dies fühlt vor dem Elenden, welcher es nicht einmal ahnet.
Was machen wir jetzt?
Wir fahren jetzt mal Richtung Burgstein. Dort habe ich eine Fotofalle aufgebaut, weil das ein Platz ist, wo ich erhofft habe und erwartet habe, dass wenn ein Luchs im Gebiet ist, dass er da auch mal vorbeikommt. Und da hatten wir auch schon Erfolg.
Kleiner Ausflug mit Ronny Ledermüller. Er ist seit 2020 einer von 4 Naturpark-Rangern im Fichtelgebirge und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, klärt auf über Flora und Fauna und übernimmt das Monitoring von Wildtieren, also Datenerhebung und Verarbeitung. Besonders unter Beobachtung aktuell ist der Luchs. Insgesamt wurden bereits 7 erwachsene Tiere hier in der Region gesichtet. Was für ein Glück.
Also erstens ist es so der Top-Lebensraum. Die mögen große Waldgebiete mit Felsen. In den Felsregionen, da ziehen sie gern ihre Jungen groß. Das sind so regengeschützten Höhlen. Und deswegen ist ja das ganze Fichtelgebirgsgebiet oder der Bayerische Wald, die sind einfach prädestiniert als Luchs-Lebensraum. Weshalb wahrscheinlich die Luisenburg auch eben früher Luchsburg hieß.
So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist hier festgemacht?
Genau, das ist hier am Baum festgemacht.
An einer Kreuzung oberhalb des Felsenlabyrinths, ein paar Kilometer davon entfernt im Wald, befindet sich ein kleiner grauer Kasten. Durch die Bilder der Fotofalle können die Ranger Rückschlüsse darauf ziehen, welche Reviergrößen die Tiere nutzen, wer genau wo unterwegs ist und ob es vielleicht sogar Nachwuchs gibt. Vom Luchs diesmal keine Spur. Aber die Auswertung am Laptop hat eine andere Überraschung zu bieten.
Ups. Sind wir da?
Nee. Jo, da haben wir jetzt mal einen Wolf drauf, so wie es ausschaut. Also haben wir jetzt auch seit 2011, gab es den ersten Nachweis. Und seitdem haben wir eigentlich kontinuierlich immer wieder Wölfe im Fichtelgebirge gehabt. Und das war jetzt am 26.04. Das ist natürlich schon spannend, auch wie sich das entwickelt. Also wie die zwei Beutegreifer das untereinander regeln. Ja. Ja, weil die sind ja auch in einer gewissen Weise Konkurrenten. Das ist auch spannend zu beobachten. Also jetzt auch gerade ein Gebiet, wo beide vorkommen. Das ist so viele Gebiete gibt es da ja nicht. Ne? Also wo Luchs und Wolf jetzt vorkommen.
Konkurrenz belebt in diesem Fall eher nicht das Geschäft. Wildtiere können ihr Revier verlassen, wenn andere es ihnen streitig machen. Das Bergmassiv Kösseine mit der Luisenburg ist also nicht nur reizvoll für uns Menschen, sondern mit seinen Ausläufern auch ein willkommenes Refugium für Tierarten. Auch deshalb hat es einen erweiterten, von der Europäischen Union eingeführten Schutzstatus erhalten, FFH, ein Flora-Fauna-Habitat zur Erhaltung natürlicher Lebensräume. Ronny Ledermüller kümmert sich nicht nur um den Luchs, sondern auch um die Wildkatzen. Und er betreut auch ein Gartenschläfer-Ansiedlungsprojekt. Sowieso ist er sehr begeistert von seinem grünen Arbeitsplatz und besonders vom Fäsenlabyrinth.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber das ist mit Sicherheit das Naturphänomen, das uns total von anderen abhebt. Weil diese gigantischen Felsmassen einerseits als Geotop natürlich was ganz Besonderes sind und dadurch besonders werden, dass sie erschlossen worden sind. Und dass hinter der ganzen Erschließung auch eine ja eigentlich ganz irre Kulturgeschichte steckt.
Ein Glücksfall und Hotspot für den Tourismus in der Region.
Naja, ohne Felsenlabyrinth gäbe es die Festspiele gar nicht. Denn die Festspiele sind tatsächlich im Felsenlabyrinth überhaupt gegründet worden. Auf dem alten Theaterplatz und wurde dann erst ausgelagert. Und das Felsenlabyrinth als bürgerlicher Landschaftsgarten hat schon immer noch eine enorme Strahlkraft.
Freut sich Eva-Theresa Beck. Sie ist die Abteilungsleiterin für Kultur- und Tourismusmarketing der Stadt Wunsiedel. Zu den 100.000 jährlichen Besuchern des Felsenlabyrinths kommen noch mal mehr als doppelt so viele zu den Festspielen auf der imposanten Freiluftbühne dazu. Ein funkelnder kultureller Schatz, der hier gehegt und weiter gepflegt werden soll. Der nächste Meilenstein steht in diesem Jahr bereits an, denn dann soll das Felsenlabyrinth nationales Naturmonument werden.
Wir hoffen dann im Verlauf des Sommers, dass wir quasi diese Auszeichnung erhalten. Wir werden das zweite nationale Naturmonument in Bayern. Also das ist schon eine Auszeichnung, die es nicht besonders häufig gibt, die dafür spricht, wie einzigartig das Felsenlabyrinth ist. Und natürlich hat das nochmal eine größere Strahlkraft. Also dass nicht nur die Menschen in der unmittelbaren Umgebung eben von diesem Felsenlabyrinth erfahren, sondern dass das auch national weiter gestreut wird.
Weiter zu Fuß durch das Felsenmeer. Es geht mit Labyrinthführerin Christine Roth auf ein altes, noch rudimentär erkennbares Burgplateau.
Hier stand vermutlich mal eine alte Ritterburg und es führte hier eine Handelsstraße entlang, von Süden kommend Richtung Osten, dann Richtung Böhmen. Weil anfangs war es in den Tälern immer viel zu feucht, da gab es viele Sumpflöcher und deshalb sind die Handelsreisenden immer auf so halber Höhe, Bergeshöhe, haben die sich fortbewegt und haben dann halt Geleit bekommen von Rittern, die meist sowas machten. Und das waren zum Beispiel auch die Ritter von der Losburg, die eben dann ein Stück Weg begleitet haben, entsprechend dann auch geholfen wurde bei Wagenradbruch und sonstigen.
Edle, hilfsbereite Ritter. Das blieben sie aber nicht. Als unten im Tal die Wege besser erschlossen wurden und der Handel sich in die Siedlungen verlagerte, wurden sie zu Raubrittern, kamen in die Täler und überfielen Kutschen und Kaufmannszüge. Reichlich Stoff für Legenden und Sagen. Anscheinend soll hier irgendwo unter den Mauern auch ein Raubritterschatz verborgen liegen. Bisher wurde er noch nicht gefunden. Überfälle, Legendenbildung, Aberglaube. Das führte dazu, dass die verwinkelte Gegend in Verruf geriet und nach der Zeit des Mittelalters fast 300 Jahre lang von Bürgern und Reisenden größtenteils gemieden wurde. Bis dann eben die Wunsiedler Mut fassten und an die Erschließung des Felsenlabyrinths gingen.
Ja, die Luft.
Dieses Felsenlabyrinth ist schon klasse, ne?
Ja. Schön viel Naturgrün. Das ist ja wichtig, dass immer viel bewaldete Stellen da sind. Das ist ja das A und O eigentlich.
Der Engel doch, der mal das Felsenlabyrinth sein.
Aber lohnt sich die lange Einreise?
Auf jeden Fall.
Und das heißt, mit Enkeltochter, die kann ja auch springen und klettern, oder? Das ist bestimmt sehr aufregend, auch für die Kinder.
Ja, die läuft halt vorne weg und gibt an, wo es lang geht und wo man aufpassen muss. Und die geht hier richtig auf.
Augen auf, denn es gibt viel zu entdecken in den Gesteinsschichten, Klüften und Grotten. Hier ein Fels wie ein Gesicht eines Riesen, dort ein Schlangenkopf, eine Elefantenherde, Schildkröten, Robben, Wale, Krokodile. Und sieht das nicht aus wie ein umgedrehter Regenschirm? Und da hinten ein Stein wie ein Bergkristall. Die Luisenburg, ein Ort der Fantasie und der Romantik. So hat man für die damalige Auffassung von pittoresker Landschaftsgestaltung üblich auf einer Anhöhe eine künstliche Ruine angelegt um zu zeigen, alles ist vergänglich. Die Mariannenhöhe. Zugleich Ausgangspunkt einer abenteuerlichen Schmugglergeschichte.
Die Marianne Merck war eine Bekannte vom Florentin Theodor Schmidt, der eben als Wundsiedler sich in Hamburg angesiedelt hatte und dort Rohzucker von den englischen Kolonien anfangs, da kannte man die Zuckerrübe noch nicht oder die war erst in den Anfängen, und diesen Rohzucker hat er dann zu weißen Zucker raffineriert.
Eine Zeit lang blühte der Handel rund um Wunsiedel. Bis 1791 war das Gebiet hier markgräflich. 1792 ging es an das Königreich Preußen, bis dann Napoleon vorrückte und es von 1806 bis 1810 besetzte. Der französische Feldherr verhängte eine Wirtschaftsblockade gegen die Erzfeinde aus England, was sich von der Küste bis hier runter ins Fichtelgebirge nachteilig auf den Handel auswirkte. Doch Napoleon hatte die Rechnung ohne die pfiffigen Wunsiedler Bürger gemacht.
Hier ging es halt um den Zucker, und alle Waren, die von den Engländern kamen, nach Europa sollten, die haben die Engländer erstmal auf die Insel Helgoland gebracht, weil die gehörte ja bis 1890 den Engländern. Erst 1890 kam die zu Deutschland. Na, und dann hat man diesen Rohzucker auf kleinere Schiffe umgeladen, ist um den ganzen Kontinent herumgeschippert, und in Triest, Mittelmeerhafen, arbeiteten auch Wundsiedler. Und da ist man dann halt, hat man das auf Land gebracht, und über Böhmen ist man hier nach Wunsiedel gefahren. Denn er stammte aus Wunsiedel, Florentin Theodor Schmidt, wusste, in der Verwandtschaft gibt es ein leerstehendes Fabrikgebäude. Das hat man ein bisschen umgebaut, noch angebaut, Zuckersiedekessel aufgestellt. Seinen Zuckersiedemeister hat er auf eine längere Dienstreise nach Wunsiedel geschickt. Und dann wurde halt dieser geschmuggelte Rotzucker in Wunsiedel zu weißem Zucker verarbeitet.
Doch damit noch nicht genug. Napoleon Bonaparte wollte man auch nachhaltig noch eins auswischen. Und so erhielten einige natürliche Steinskulpturen hier Namen, die sich auf diesen Schmugglerkuh beziehen und sich in das Wunsiedler Selbstverständnis und Gedächtnis einprägen sollten. Der 43 Tonnen schwere Napoleonhut etwa oder ein noch größerer begehbarer Fels mit Wassergraben drumherum, die Insel Helgoland. Napoleons Besatzung endete 1810. Die Region wurde an das zuvor neu gegründete Königreich Bayern angegliedert. 1826 übernahm dann die Stadt Wunsiedel die Pflege der Luisenburg-Anlagen. Zum 200. Bestehen des Landschaftsgartens 2005 wurden große Investitionen getätigt, und nach wie vor werden regelmäßig wichtige Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die gemeißelten Inschriften werden aufgefrischt, Bänke und Treppen erneuert oder Sturmschäden beseitigt. Man ist sich durchaus bewusst, über welchen geschichtsträchtigen und geologisch sowie kulturgesellschaftlich bedeutenden Schatz man hier verfügt. Und abgesehen von all der symbolträchtigen Bedeutung, ist es einfach ein wunderschöner Fleck Natur im Fichtelgebirge.
Genau, jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt des Rundgangs angekommen. Wir haben viele schöne Eindrücke gewinnen können und manches entdeckt. Jeden Tag kann man eigentlich hier etwas Neues entdecken, und es ist sehr empfehlenswert, das Felsenlabyrinth, die Luisenburg, zu besuchen.
Magst du gedankenvoll die Rätsel schauen, die selbst dem tiefsten Sinnen unlösbar? Mag stille Einsamkeit dich hier umschweben, ein gleich Entzücken wird die Brust dir heben.